David, danke, dass du heute da bist. Du hast uns eine Predigt aus Offenbarung 2 mitgebracht und es soll um das Thema erste Liebe gehen. Und zwar, so vermute ich mal, um die erste Liebe zu Jesus Christus, von dem wir vorhin gehört haben, der gesagt hat, ich bin das A und das O, das A und das O, der Anfang und das Ende. Und das hat er ja gesagt in Kapitel 1 der Offenbarung. Und in Kapitel 1 der Offenbarung wird er auch noch ein bisschen näher beschrieben. Bevor ich den Predigttext vorlesen möchte, möchte ich uns diese Verse auch noch mitgeben. Wie gesagt, da wird Jesus beschrieben, wie Johannes ihn dort sieht. Ab Offenbarung 1, Vers 12. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und jetzt kommt der Predigttext eben aus Kapitel 2 der Offenbarung. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der geistigen Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.
Ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich nochmal, ja, zu Beginn des Jahres bei euch in Kredenbach sein zu dürfen. Ihr Lieben, ich glaube, dass ein Jahr voller Prüfungen uns bevorsteht. Einige Prüfungen, die wir nicht beeinflussen können, ja, die einfach auf uns zukommen, die in unser Leben hineintreten, zum Beispiel durch schwere Situationen, die kommen, ja, die dazu da sind, dass sich unser Glaube bewähren kann, dass etwas geprüft wird. Und dann gibt es andere Prüfungen in diesem Jahr, wo wir selbst sehr beteiligt sind, wo wir selbst sogar aufgefordert sind, uns zu prüfen. Das kommt im Neuen Testament immer wieder vor. Paulus schreibt zum Beispiel zu den Korinthern: Prüft euch, ob ihr noch im Glauben seid. Oder, ihr wisst, worauf ich hinaus will, die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht: Prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich möchte uns heute Morgen einladen zu solch einer Prüfung, die wir selbst machen können. Und zwar nicht nur irgendeiner Prüfung, sondern die alles entscheidende Prüfung in unserem Glauben. Eine Prüfung, die ja sich auf das gründet, was das Wichtigste in deinem Leben und in meinem Leben als Christ ist. Und ich glaube, diese Prüfung, wozu uns unser Text von heute auffordert, ist gerade heute wichtiger denn je. Also mit heute meine ich in der heutigen Zeit, in der wir leben. Denn wir leben in einer Zeit, in einer Kultur, die so geprägt ist von einem schneller, einem besser, einem weiter. Ja, wenn man sich die Innovation gerade im technischen Bereich heute anschaut, es explodiert. Ja, KI, gerade ist DeepSeek draußen und ein paar Tage später schon wieder was Krasseres noch rausgekommen. Also es geht so schnell, die Entwicklung. Und nicht nur die Entwicklung, sondern auch, ich bin überzeugt, unser Leben ist so schnell. Denn wir sind nicht nur in diesem Schneller-Besser-Weiter-Modus als Kultur drinne, sondern ich glaube, dadurch sind wir als Christen ganz oft auch abgelenkt oder gestresst. Ich habe neulich eine Studie dazu mal gelesen und es ist tatsächlich so, über 50% der Deutschen fühlen sich zunehmend gestresst in den letzten Jahren. Also 40 Millionen gestresste Passanten auf den Straßen und in den Häusern. Und das betrifft nicht nur die anderen, sondern wir als Christen. Ich kenne so viele Christen, die dauer gestresst sind. Ja, wir sind in einer Kultur, wo, ja, ich glaube, eine Kultur, die die gestressteste Generation seit langem ist. Und das hat Einfluss auf unseren Glauben. Das hat Einfluss auf das, wie wir leben und wie wir handeln. Es gibt ganz viele Faktoren, warum wir so gestresst sind. Ja, nicht zuletzt Digitalisierung spielt eine ganz große Rolle, aber auch ja, Druck auf der Arbeit und so weiter und so fort. Da will ich nicht genau drauf eingehen. Aber Fakt ist, dass es so ist, dass wir sehr gestresst und sehr abgelenkt sind. Und meine These ist, dass wir gerade heute als eine der gestresstesten Generationen seit langem oftmals so in unserem Machen und Tun gefangen sind oder abgelenkt sind durch die verschiedensten Dinge, dass wir vergessen, wozu wir als Christen eigentlich da sind. Und da will ich uns einladen, uns heute Morgen zu prüfen. Es ist gut, sich gerade am Anfang des Jahres nochmal darauf auszurichten, lebe ich als Christ in dem, wozu Gott mich geschaffen hat? Liebe ich Jesus von ganzem Herzen? Das ist das, worum es in diesem Text geht. Ich will den jetzt nicht nochmal vorlesen, wir haben es gerade gehört, aber ich will uns erstmal ein paar einleitende Gedanken zu den Sendschreiben an sich geben. Ja, wir haben gerade, was Christoph uns vorgelesen hat, ist das erste von 7 Sendschreiben aus der Offenbarung. Johannes hat Worte empfangen von Jesus, die er an 7 damals real bestehende Gemeinden schreiben sollte. 7 Gemeinden, und zwar in der Provinz Asia. Die Provinz Asia, wo die 7 Gemeinden lokalisiert waren, das ist nicht, was wir heute denken, das heutige Asien, ja nicht da, wo die leckeren Asianudeln herkommen, sondern eher da, wo das Baklava herkommt. Die Provinz Asia, das wäre heute ungefähr das westliche Drittel der Türkei. An diese 7 Gemeinden in dieser sehr besonderen Provinz sind die 7 Sendschreiben gerichtet. Aber die Zahl 7 in der Bibel ist immer auch eine symbolische Zahl und es steht für die Vollzahl, ja, für das Ganze. Und deswegen, das ist mir wichtig zu sagen, die 7 Sendschreiben, sie sind in eine bestimmte Situation einer bestimmten, damals real bestehenden Gemeinde hineingesendet worden, aber trotzdem an die Vollzahl der Gemeinde, also an die Gemeinde Jesu Christi aller Zeiten, also auch uns heute, gerichtet, sodass wir davon lernen können, sodass wir Schlüsse daraus ziehen können, ja, sodass wir es als Wort Gottes an uns selbst sogar nehmen können. Natürlich eingeordnet trotzdem in den damaligen Kontext. Und was war das für eine Provinz, wo diese Sendschreiben hingesandt wurden? Das war eine Provinz, die unserer Kultur sehr, sehr ähnlich ist, die unserer Zeit sehr, sehr ähnlich ist. Denn in dieser Provinz Asia, da ging es genauso wie heute schneller, besser, weiter, mehr. Das war damals so. Das war eine der bedeutendsten Kulturen im Römischen Reich. Man sagt sogar noch bedeutender als Rom selbst, diese Provinz Asia. Und da wurde reicher Handel getrieben. Ja, die Leute waren darauf aus, wirklich ja, Innovation, mehr Leute, mehr Kulturen, viel Wachstum, viel Handel, viel Reichtum. Und in diese reiche Gegend gehen diese Sendschreiben. Und jetzt heißt es hier, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Also das erste Sendschreiben geht an die Gemeinde von Ephesus. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß, die Gemeinde in Ephesus wurde von Paulus gegründet. Und besonders an der Gemeinde in Ephesus ist, dass sie sehr hingebungsvoll gestartet haben in ihrem Glaubensleben. Ja, wir wissen, dass die Gemeinde von Ephesus sehr, sehr aktiv war. Auch Jahrhunderte später waren sie noch sehr einflussreich. Zum Beispiel war das ein Konzil, wo ganz wichtige Dinge des christlichen Glaubens beschlossen wurden, war das im 5. Jahrhundert das Konzil von Ephesus. Was heißt das? 500 Jahre später findet ein Konzil dort statt. Das heißt, auch später war diese Gemeinde in Ephesus noch sehr einflussreich. Wir wissen, dass ausgehend von Ephesus noch weitere Gemeinden gegründet wurden. Also sie waren auch missionarisch aktiv. Also eine sehr, sehr missionarische, aktive, einflussreiche Gemeinde. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Jesus hier lobt über diese Gemeinde in dieser aktiven Provinz. Was lobt Jesus? Er sagt, ich kenne deine Werke und ich kenne deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, hast sie als Lügner erkannt. Du hast schweres Ertragen, standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Was lernen wir hier über die Gemeinde von Ephesus? Was lobt Jesus hier? Er sagt, ich kenne deine Werke. Ja, ich weiß, was du alles für mich tust. Ich kenne deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Heute würden wir vielleicht sagen, ich kenne deine Resilienz. Ja, dass du standhaft bist, Widerstand aushältst, Verfolgung aushältst. Und dann sagt er, und du hast das Böse nicht ertragen. Du hast falsche Apostel erkannt. Da würden wir heute vielleicht sagen, ja, die hatten eine gesunde Gemeindezucht, ja, die wussten, hatten ein gesundes Immunsystem der Gemeinde, sodass sie das, was die Gemeinde vergiften will, rausgetan hat. Später wird sogar noch gesagt, dass Jesus lobt, dass sie die Werke der Nikolaiten gehasst haben. Das hat nichts mit dem Nikolaus zu tun, sondern die Nikolaiten, das war eine frühe Sekte. Eine Sekte, die Unzucht, also sexuell unmoralisches Leben bagatellisiert haben, die gesagt haben, ja, ist nicht so schlimm, wenn ihr untreu lebt, macht das ruhig, Jesus vergibt ja. Das waren so ganz grob, was die Nikolaiten gelehrt haben. Und Jesus sagt, ich lobe, dass du das ablehnst, was die da treiben. Man könnte kurz sagen, ihr habt eine gute Theologie. Ich lobe an euch Ephesern, dass ihr eine gute Theologie habt. Ja, dass ihr Schlechtes erkennt und draußen haltet. Dass ihr Irrlehren erkennt und draußen haltet. Und dann sagt Jesus nochmal, und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Wenn wir nur bis hierhin lesen, dann könnten wir erstmal denken, wow, was für eine krasse Gemeinde. Was für eine tolle Gemeinde. Ich meine, stellt euch mal vor, Jesus wird an die evangelische Gemeinschaft in Kredenbach einen Brief schreiben, und dann wird er all das loben an euch. Ihr Kredenbacher, ich kenne eure Werke. Ich kenne eure Bemühungen, euer standhaftes Ausharren. Ja, ich freue mich und lobe an euch, dass ihr eine gute Theologie habt und festhaltet. Und dass ihr Schweres ertragen habt, dass ihr gearbeitet habt und nicht müde geworden seid. Da könnten wir uns doch erstmal denken so, ja, wow, auf die Schulter klopfen. Wir haben alles richtig gemacht. Und das sind tatsächlich alles gute Dinge, die eine Gemeinde ausmachen soll. Das sind Dinge, die Jesus hier lobt. Und doch kommt ein Aber. Und zwar nicht nur irgendein Aber, sondern es kommt ein unheimliches, ja fast schon angsteinflößendes Aber. Mir hat neulich mal einer gesagt, David, eigentlich kannst du alles, was vor dem Aber kommt, in der Diskussion vergessen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, was Jesus hier lobt, das lobt er wirklich zurecht. Das waren wirklich, wirklich gute Dinge, die Epheser gemacht haben. Jesus sagt, das alles ist gut und doch gibt es ein Aber. Alles, was ihr da macht, eure Werke, euer Handeln, euer Tun, euer Ausharren, euer Standhaftsein, eure Theologie, das alles ist super. Aber ich habe etwas alles Entscheidendes gegen dich. Und dann kommt dieser bis ins Mark und Bein erschütternde Satz von Jesus. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jesus sagt, ja, du tust zwar noch all diese Dinge, du machst und tust all das Gute noch, aber du liebst mich nicht mehr so wie früher. Und ich will uns erinnern an meine These, dass wir in unserer Zeit als Christen so oft in unserem Machen und Tun und abgelenkt sein gefangen sind, sodass wir vergessen, wozu wir als Christen eigentlich da sind. Dass es nicht in erster Linie darum geht, für Gott irgendwie zu arbeiten oder ganz viele Dinge zu machen und zu tun, sondern in erster Linie geht es darum, Gott zu lieben, Jesus zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist, worum es geht. Und ich glaube, davon werden wir so viel abgelenkt, von so tausend vielen Dingen, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Und wir werden noch sehen, Arbeit für Jesus, Werke für Jesus zu tun, das ist nicht schlecht. Aber was uns das deutlich macht, ist, bevor Gott unsere Hand will, will er unser Herz. Bevor Gott unsere Hand will, will er unser Herz. Denn das ist der ausgesprochene Wille Gottes ganz von Anfang an. Ja, dieses, vielleicht kennen das einige von euch, diesen wichtigsten Verse eigentlich für einen Juden, die sie sich immer wieder aufsagen, das Schema Israel, höre Israel. Ja, wenn sich ein Jude diese Verse aufsagt, dann verdeckt er sogar mit einer rechten Hand seine Augen, um sich zu konzentrieren auf das, was er gerade sagt. Und dann sagen sie, Schema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. 5. Mose 6, 4 bis 6. Das ist das, worum es von Anfang an geht, Gott zu lieben. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte unsere Liebe, er möchte unser Herz. Und über diesen Text, da hat jemand mal gesagt, dass die Stimme von Jesus in diesem Sendschreiben in Ephesus, das ist nicht irgendwie die Stimme eines geizigen Bibliothekars, der termingerecht wiederhaben will, was man ihm ausgeliehen hat. So, hier, gib mir, was du mir schuldig bist. Das ist nicht die Art und Weise oder die Stimme von Jesus hier, sondern er sagte, die Stimme von Jesus hier ist die eines Liebhabers, der fragt, weißt du noch, wie es damals war? Weißt du noch, wie du mich damals geliebt hast, wie du gebrannt hast für mich, wie du dich hingegeben hast für mich, wie du bereit warst, mir alles zu geben? Erinnert ihr euch an eure erste Liebe? Wenn ihr mal zurückdenkt an eure erste Liebe. Oder sagen wir, denn das trifft es auch ziemlich gut, euer erstes Mal so richtig verliebt sein. Ich weiß, Liebe und verliebt sein, das sind nicht ganz die gleichen Dinge, aber doch hilft uns das hier. Erinnert euch mal dran, wie viel Raum diese Person in eurem Herzen eingenommen hat. Ja, wie viel man über sie nachgedacht hat, wie man gefühlt hat, wenn man an diese Person denkt. Oder was man auch für banale oder verrückte Sachen macht aus der ersten Liebe heraus. Ich höre manchmal von jungen Paaren irgendwie, die 5 Stunden lang Auto fahren in eine Richtung, um ihren Geliebten eine halbe Stunde lang zu sehen und dann wieder zurückfahren. Also man macht verrückte Sachen. Die erste Liebe macht sowas. Es hat eine gewaltige Kraft, steckt in der ersten Liebe. Und ich spreche nicht irgendwie nur von Gefühlsduselei oder so. Nein, Werke gehören dazu, das werden wir gleich sehen. Aber, und das müssen wir uns fragen, die Frage ist immer, wie tue ich das, was ich gerade tue? Wie tue ich etwas? Nicht nur, was tue ich, sondern wie? Was ist meine Motivation? Und Jesus fragt hier die Epheser, ist es Liebe? Tut ihr all das Gute, was ihr tut, tut ihr es aus Liebe zu mir? Jesus sagt, ihr habt viele gute Sachen, ihr habt gute Theologie, ihr habt Bemühungen, ihr habt Ausharren, ihr seid nicht müde geworden in eurer Arbeit, aber ihr habt vergessen, mich zu lieben, so wie am Anfang, so wie in eurer ersten Liebe zu mir. Bevor Gott deine Hand will, will er dein Herz. Und das Wie ist so entscheidend. Paulus sagt, du kannst alles geben, alles verkaufen, was du hast. Du kannst dich selbst hingeben, dass du verbrannt würdest. Und du kannst das alles tun, ohne zu lieben. Diese Möglichkeit, diese schreckliche Möglichkeit besteht, dass wir uns abrackern, dass wir alles Mögliche machen und tun, ohne zu lieben. 1. Korinther 13, Vers 3, Paulus schreibt, und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und das ist krass. Das ist krass, das fordert mich heraus, mich selbst zu prüfen, mich selbst zu hinterfragen. Und ich will euch fragen und mich selbst, einfach mal als Beispiel, auf einer Skala von 1 bis 10, schätz dich mal selbst ein. Wie sehr liebst du den Herrn gerade? Wie sehr liebst du Jesus? Wie sehr brennt dein Herz für ihn? Und ich will dich einladen, nimm dir kurz mal einen Moment Zeit. Denk mal drüber nach, stuf dich mal selbst ein. Vielleicht gibt es Leute hier, die sagen, ich bin bei einer 8 oder ich bin bei einer 9. Ja, ich brenne für Jesus, ich habe die erste Liebe zu ihm, ich liebe ihn von Herzen. Und dann will ich sagen, Halleluja, Gott sei Dank, bleib dabei, halt es fest. Aber vielleicht gibt es auch Leute hier, die eher so sagen, ja, um ehrlich zu sein, vielleicht bin ich bei einer 3 oder vielleicht einer 4 oder einer 2. Irgendwie in der Beziehung zu Jesus, ja, läuft es gerade nicht so. Niemand verliert sein Brennen für Jesus von jetzt auf gleich. Es ist immer ein schleichender Prozess. Ein schleichender Prozess durch Ablenkung, durch Entscheidungen, die ich Tag für Tag treffe, ob ich Jesus den Raum gebe, die Liebe braucht. Es ist ein schleichender Prozess. Und es ist egal, wo du gerade stehst. Und wenn du gerade nicht in der ersten Liebe stehst, dann gibt es eine sehr, sehr gute Nachricht aus diesem Text. Auch wenn es vielleicht erstmal schmerzlich ist zu erkennen, ja, ich bin nicht da, wo Jesus mich haben will, oder mein Herz ist nicht da, dann gibt es eine gute Nachricht aus diesem Text. Denn Jesus sagt, es gibt die Möglichkeit, umzukehren. Du kannst als Christ zurückkommen zur ersten Liebe. Oder wenn du Jesus noch gar nicht liebst, ja, ihn noch gar nicht kennst, du kannst anfangen, diesen Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Denn Jesus sagt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Auch hier sehr, sehr klare Worte, aber doch mit dieser guten Botschaft, Umkehr ist möglich. Wir können zurückkommen zur ersten Liebe. Aber wir müssen Jesus auch hier sehr, sehr ernst nehmen. Denn das ist heftig, um es mal so auszudrücken, was Jesus hier sagt, wenn wir darüber nachdenken. Denn Jesus sagt, wenn wir nicht umkehren oder insgesamt, wenn wir nicht bei der ersten Liebe sind, dann ist das eine Sünde, von der wir umkehren müssen. Jesus nicht den Platz im Herzen einzuräumen, den er verdient, ist Zielverfehlung, ist Sünde, wovon wir unbedingt umkehren müssen, wo wir Buße tun müssen, wo wir umdenken müssen. Warum? Naja, weil Gott uns dazu geschaffen hat, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Das ist das größte Ziel für uns als Christen. Gott will diese liebevolle Beziehung zu dir und zu mir. Dafür sind wir geschaffen, für nichts anderes. Und alles andere, was wir so tun oder lassen, muss sich dem unterordnen. Und Wenn jemand da ist oder ich Leute sehe, die sagen, ja, es läuft gerade nicht in der Jesus-Beziehung, aber irgendwie, ja, ist auch okay, ich warte erstmal noch ein paar Wochen oder Monate, muss erstmal noch ein paar andere Sachen in meinem Leben in Ordnung bringen, erstmal mich um meine Ausbildung kümmern oder, dann haben wir nicht verstanden, worum es Jesus hier geht. Dann haben wir auch nicht die Tragweite von dem verstanden, weil Jesus sagt, ihn nicht so zu lieben, ist Sünde, von der wir Buße tun müssen. Nun, Jesus sagt, kehr um und tu die ersten Werke. Aha, also hat es irgendwie doch was mit dem, was ich tue, zu tun. Ein ganz klares Jein. Natürlich gehören Werke dazu, aber wir haben auch immer gesehen oder gerade schon gesehen, es geht immer auch darum, wie wir diese Werke tun, wie wir das tun, was wir aus Liebe zu Jesus tun oder ob es aus Liebe ist oder eben nicht. Und ich glaube, Hingabe ist ein Stichwort, was die ersten Werke von den Ephesern am besten beschreibt. Hingabe. Und das ist was, was wir bei Jesus immer sehen. Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, will immer entweder alles oder nichts. Jesus will nie weniger als 100% von deinem und meinem Herzen. Was dazwischen gibt es einfach nicht. Entweder gehen wir ganz mit Jesus oder wir gehen nicht mit ihm. Dein Herz kann ihm ganz ungeteilt gehören oder es gehört irgendwem oder irgendetwas, aber nicht Jesus. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Geschichte in den Evangelien, wo der reiche Jüngling, also ein junger Mann, der sehr reich ist, Jesus begegnet. Und dieser reiche Jüngling, der kommt zu Jesus, will Jesus nachfolgen. Und man muss dazu sagen, er ist ein sehr, sehr frommer Typ. Ja, wahrscheinlich frommer als wir. Der kannte die Gebote besser als wir. Der hat vielleicht sogar viel mehr getan für den Herrn als wir vielleicht. Und die erschreckende Nachricht ist aus dieser Geschichte, dieser fromme junge Mann, der konnte nicht mit Jesus gehen. Er durfte nicht mit. Warum? Weil er einen Bereich in seinem Herzen hatte, den er nicht loslassen wollte. Dieser junge Mann war sehr, sehr reich und sein Herz hing an diesem Reichtum. Und als Jesus ihn auffordert, ja, ihm nachzufolgen, da kann er nicht. Jesus sagt, du kannst nicht mit mir kommen, um es mal in meinen Worten zu sagen, weil du nicht bereit bist, mir dein ganzes Herz zu geben. Weil du etwas festhältst, was ein Götze in deinem Leben ist. Und Jesus sagt, du kannst nicht mit mir kommen. Nun, was sind die ersten Werke von den Ephesern? Wer sich auskennt in der Bibel, der weiß, ja, als Paulus diese Gemeinde in Ephesus gegründet hat, da haben die Epheser etwas sehr Bemerkenswertes getan. Etwas sehr Bemerkenswertes. Und zwar, als die Epheser Jesus kennengelernt haben, als sie das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind, was haben sie da gemacht? Was waren die ersten Werke von den Ephesern? In Ephesus, da war ganz viele Mixreligionen und ganz viele Kulte. Und die Epheser hatten andere Götzen und andere Religionen, unter anderem so Zauberbücher. Ja, irgendwie, wo sie irgendwelchen fremden Göttern gedient haben mit. Und die ersten Werke von Ephesus, als sie Jesus kennengelernt haben, war folgende, dass sie all diese Zauberbücher genommen haben, auf einen Haufen geworfen haben und sie verbrannt haben. Das waren die ersten Werke von Ephesus. Sie wollten mit ihrem alten Leben nichts mehr zu tun haben, sondern ganz Jesus nachfolgen. Und dann steht da so nebenbei, dass dieser Wert, der da verbrannt wurde, ein Wert von 50.000 Silberlingen war. Was meint ihr, wie viele Euros sind 50.000 Silberlinge? Eine Schätzung. Eine halbe Million? Müssen wir noch mehr? Ja, da müssen wir noch ein bisschen draufpacken. Schätzungen zufolge, 50.000 Silberlinge wären zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Ich weiß ja nicht, was du mit 4 oder 5 Millionen Euro tun würdest, aber ich glaube, auf die Idee zu kommen, sie auf den Haufen zu werfen, zu verbrennen, wären wir, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Gut, man könnte jetzt auch sagen, man hätte sie verkaufen können und das Geld den Armen geben. Das wäre jetzt eine ethische Frage, ob man schlechte Dinge verkaufen kann, um das Geld für was Gutes. Naja, ist egal. Aber der Fakt ist, das waren die ersten Werke von Ephesus. Sie haben 4 bis 5 Millionen Euro aus ihrem alten Leben auf den Haufen geworfen und verbrannt. Sie haben es verbrannt. Sie wollten nichts mehr mit ihrem alten Leben zu tun haben, sondern sie wollten sich ganz hingeben für Jesus und diesem Jesus nachfolgen. Das waren die ersten Werke und wir sehen, die ersten Werke, das hat was mit Hingabe zu tun. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie komme ich zurück zur ersten Liebe, dann ist Hingabe ein ganz, ganz großes Stichwort. Wenn Jesus sagt, kehr um und tu die ersten Werke, kehr zurück zur ersten Liebe, dann dürfen wir uns fragen, wie sehr lebe ich hingegeben an den Herrn? Das ist das Maß der ersten Liebe, das Maß der Hingabe. Nicht in erster Linie das Maß ja, von all den Dingen, die ich tue oder lasse, sondern wie hingegeben bin ich meinem Herrn? Wie sehr räume ich Jesus das Recht ein, in meinem Leben alles zu tun? Das war das, was der reiche Jüngling nicht gemacht hat. Er hat was festgehalten. Er hat seinen Reichtum festgehalten. Und das heißt jetzt nicht, dass du alles verkaufen musst, was du hast und das Geld den Armen geben. Es heißt nicht, dass du es tun musst. Aber es heißt auch nicht, dass du es nicht tun musst. Es kommt immer darauf an, was hältst du fest in deinem Leben? Was ist ein Götze in deinem Leben, den du verbrennen musst, den du loslassen musst? Was gibt es, was deiner ersten Liebe, deiner Hingabe an Jesus im Weg steht? Räumst du ihm das Recht in deinem Leben ein, alles zu fordern, alles zu nehmen, alles zu tun, was er von dir möchte, was er vorbereitet hat für dein Leben? Darum geht's. Das ist Hingabe. Wenn wir wissen wollen, wie wir zurückkommen zum ersten Feuer von Jesus, ja, zum ersten Brennen, zur ersten Liebe, dann müssen wir uns hingeben. Paulus schreibt in Römer 12, die Verse 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also ihr wollt guten, Gott wohlgefälligen Gottesdienst machen, dann gib dich selbst Gott hin, leg dich selbst auf den Altar. Und ich sag dir, du wirst in deinem Leben als Christ nur so viel brennen, so viel wie du von dir selbst hingibst. Warum? Weil du selbst der Brennstoff bist. Das ist das Bild vom Altar, was Paulus zeichnet. Du selbst bist der Brennstoff, du selbst bist das heilige, lebendige Opfer, was du dem Herrn hingibst und sagst, Herr, hier bin ich ganz, nimm alles, was du willst, tu mit mir, was du mit mir tun willst, ich gebe mich dir ganz hin, weil ich dich liebe. Wir werden nur so viel brennen für Jesus, wie viel wir uns hingeben. Das ist das, wie es funktioniert. Wenn ich irgendwas zurückhalte, werde ich nicht so viel brennen können für Jesus, weil das der Brennstoff ist, weil ich selbst der Brennstoff bin. Das sind die ersten Werke von Ephesus. Und das ist, wie du selbst auch zurückkommen kannst zur ersten Liebe. Gib dich selbst hin. Ich muss das in meinem Leben als Christ immer und immer wieder tun. Ja, immer wieder auf meine Knie gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich. Mach mit mir, was du willst. Und es ist nicht einfach, auch zu sagen, nimm mir, was du mir nehmen willst oder gib mir, was du mir geben willst. Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Da will Jesus uns zurückführen. Das ist der Weg, wie wir zurückkommen können zur ersten Liebe. Ein Weg. Ich weiß nicht, wie man das testen kann. Ja? Vielleicht dich einfach mal provisorisch den Herrn fragen, Herr, willst du, dass ich als Missionar irgendwo nach Somalia gehe oder nach Afrika oder so? Und dann einfach mal zu gucken, was das in deinem Herzen macht. So, ist da Bereitschaft da, wirklich alles loszulassen, wenn der Herr das will? Es heißt nicht, dass wir das partout tun müssen. Es geht immer um das, was der Herr will. Ich glaube, das haben wir verstanden. Gib dich selbst dem Herrn hin. Und dann, was mir hilft, zurückzukommen zur ersten Liebe, ist nicht zu beschäftigt zu sein oder nicht zu abgelenkt sein, um Jesus zu lieben. Und auch das muss ich in dieser Zeit immer wieder, müssen wir immer wieder hören. Sei nicht zu beschäftigt und sei nicht zu abgelenkt, um Jesus zu lieben, weil die Ablenkungen haben so sehr zugenommen. Ich glaube, Menschen vor 100 Jahren hatten es noch einfacher als wir heute, wo wir an allen Ecken und Kanten unsere Aufmerksamkeit geklaut wird. Von so vielen Dingen, von so vielen Medien, von so vielen, ja, von so vielen Sachen. Eine der größten Feinde unseres geistlichen Lebens ist tatsächlich Stress heutzutage. Es ist beschäftigt zu sein, Jesus nicht den Raum einzuräumen, dass die Liebe wachsen kann. Denn das Kostbarste, was du einer Person schenken kannst, ist Zeit. Wer hat heute schon Zeit? Aber das Kostbarste, was du einer Person schenken kannst, ist deine Zeit. Und da können wir uns fragen, wie viel Zeit schenke ich Jesus? Ja, wie viel Raum gebe ich ihm in meinem Leben, ja, dass die Liebe wachsen kann? Auch da ist ein super gutes Beispiel aus der Bibel Maria und Martha. Ja, wer die Geschichte kennt, während Martha die ganze Zeit am Hasseln ist, würden die jungen Leute sagen, die ganze Zeit am beschäftigt sein ist, irgendwelche Dinge zu tun für Jesus, Brötchen ihm zu backen, die er gar nicht bestellt hat, sitzt Maria, ihre Schwester, einfach nur zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und dann wird Martha sauer auf ihre Schwester und geht zu Jesus hin und sagt ihm, Herr, stört es dich nicht, dass meine Schwester einfach tatenlos hier rumsitzt, während ich die ganze Arbeit mache? Und was sagt Jesus ihr? Martha, Martha, du bist beschäftigt um so vieles. Aber eines ist notwendig und Maria hat das gute Teil erwählt und es wird nicht von ihr genommen werden. Was Jesus sagt ist, Martha, du bist so beschäftigt und vergisst dabei das Wichtigste, mich zu lieben, auf meine Worte zu hören, Zeit zu verbringen in meiner Gegenwart. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Dienen schlecht ist, auf gar keinen Fall. Das heißt auch nicht, dass wir weniger für den Herrn tun müssen, aber wir müssen es aus der richtigen Quelle heraus tun. Ja, wir müssen der Zeit mit Jesus, der Beziehung zu ihm, die erste Priorität einräumen. Und in meinem Leben bedeutet es manchmal, fromme Dinge zu lassen. Kann sein, ich bin ja als Berufsprediger, ich bin jeden Tag irgendwo unterwegs und tue andauernd irgendwelche frommen Dinge. Bei mir bedeutet es, erstmal mehr wieder zu werden wie Maria und zu Jesu Füßen zu sitzen. Und bei dir kann es das Gleiche bedeuten, dass vielleicht nicht mit frommen Dingen, aber du mit anderen Dingen beschäftigt oder abgelenkt bist. Ja, mit deinem Netflix-Account oder mit was auch immer. Vielleicht auch mit Arbeit. Fragen wir uns, ist das, womit ich meine Zeit verbringe, das wert, wenn es der ersten Liebe zu Jesus im Weg steht? Also mach Schluss mit allem, was dich davon abhält, was dich von der ersten Liebe abhält. Und dann gibt es aber auch Menschen, ja, da ist nicht das Problem, dass sie zu wenig tun. Moment, jetzt muss ich nachdenken. Ist nicht das Problem, dass sie zu viel tun, zu abgelenkt, zu beschäftigt sind. Es gibt auch Menschen, die einfach nur rumlümmeln. Und auch das ist ein Feind der ersten Liebe. Es gibt nicht nur einen Burnout, sondern es gibt auch einen Bore-out, falls ihr das mal gehört habt. Auch das gibt es, ja. Wir Menschen sind dazu geschaffen, Dinge zu tun und wir Christen sind dazu geschaffen, für den Herrn, ja, ihm zu dienen, ihn zu lieben, anderen Menschen sie zu lieben, uns hinzugeben, Jesus und den Menschen. Und auch das ist wichtig, aber immer die Frage, wie tue ich das? Und manche brauchen auch ein wenig mehr Disziplin. Auch das ist gerade bei jungen Leuten ein gefährliches Wort oder ein gefürchtetes Wort, eher gesagt. Aber Disziplin ist was Gutes. Ja, ich erinnere mich an die letzte Jugendfreizeit und da hat der Bolko, der hat einen Satz gesagt, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Der hat gesagt, meine These ist es für diese Bibelarbeit, dass ein bisschen mehr Disziplin allen von uns gut tun würde. Und ich dachte, ja, Disziplin, ein bisschen mehr Disziplin würde mir gut tun. Es wäre gut für mich und gut für mein Umfeld, wenn ich ein bisschen mehr Disziplin hätte. Aber auch da ist wichtig, wie tun wir das, was wir tun. Manche Leute lesen ihre Bibel wie so eine Tageszeitung. Aber die Bibel will nicht wie eine Tageszeitung gelesen werden, sondern es ist ein Beziehungsbuch. Ja, Gott redet zu dir und du antwortest ihm darauf. Du kannst beten über deiner Bibel, mit Gott reden. Und auch im Gebet, ja, es geht um Beziehung. Es geht nicht um fromme Liturgien irgendwie runterreden, einfach nur, weil man das als Christ macht. Es geht immer um die erste Liebe zu Jesus. Das ist das, wo Jesus uns haben möchte. Und dann das Letzte, und damit möchte ich auch schließen, sollte ich vielleicht so langsam, wenn ihr noch könnt, dann noch ein letzter Punkt. Und zwar ein ganz, ganz großer Freund der ersten Liebe zu Jesus ist Kontemplation. Das lerne ich für mich gerade ganz neu kennen. Kontemplation bedeutet so viel wie betrachten oder anschauen oder nachsinnen im weitesten Sinne, dass du dir der Liebe Gottes zu dir bewusst wirst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass du dir der Liebe Gottes zu dir bewusst wirst. Ja, dass du verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Das hängt ganz viel mit deinem Gottesbild zusammen. Ich werde einen Gott nicht mit erster Liebe lieben können, von dem ich denke, dass er die ganze Zeit nur ja, missgünstig auf mich schaut und ja, wie so ein Sklaventreiber einfach nur Dinge von mir will. So einen Gott werde ich nicht lieben können. Und das ist auch nicht der Gott, den uns die Bibel offenbart, sondern die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und zu den Ephesern, an denen dieses Sendschreiben geht, da schreibt Paulus im Epheserbrief, im 3. Kapitel, ein Gebet für diese Epheser. Und ich will uns das mal vorlesen. Paulus schreibt in diesem Gebet, Epheser 3, die Verse 14 bis 19, er sagt, ich lese mal ab der Mitte vor, Gott gebe euch, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das war jetzt Paulus Deutsch. Ich versuche es mal zu übersetzen in ganz einfachen Worten. Paulus betet dafür, dass wir die ganze Dimension der Liebe Gottes, die Höhe, die Breite, die Tiefe erkennen. Dass wir verstehen, wie sehr dieser Gott uns liebt, wie sehr sein Herz nach unserem Herzen verlangt, wie sehr er sich selbst hingegeben hat für sündige Menschen, weil er sie liebt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Damit wir erfüllt werden. Wenn wir zurückkommen wollen zur ersten Liebe, dann müssen wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und mir hilft dabei Kontemplation. Mir hilft dabei, mich manchmal einfach nichts zu tun und hinzusetzen, und mir bewusst zu machen, dieser Gott schaut mich jetzt gerade mit liebenden Augen an. Er ist mein liebender Vater. Er liebt mich bedingungslos, ohne dass ich nur einen kleinen Finger für ihn rühre. Und daraus entsteht was in meinem Herzen. Daraus merke ich, wow, es wächst eine Liebe zu diesem Gott, der mich zuerst geliebt hat. Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein alter Bauer, der sitzt stundenlang in einer Kapelle. Und irgendwann kommt der Pastor dieser Kapelle zu diesem alten Bauern und fragt, was machst du hier? Warum sitzt du hier stundenlang nur in der Kapelle rum? Und der Bauer antwortet, ich schaue ihn an und er schaut mich an und wir sind glücklich. Ich schaue ihn an und er schaut mich an und wir sind glücklich. Das ist Kontemplation. Und das hilft mir, zurückzukommen zur ersten Liebe. Also, gib dich selbst dem Herrn wieder hin. Dazu fordert Jesus uns hier auf. Dann sei nicht zu beschäftigt, um Jesus zu lieben. Dann übe Disziplin in Liebe zu Jesus, diese Dinge zu tun, zu beten, deine Bibel zu beten, ja, mit Jesus in Beziehung zu treten. Schenk ihm deine Zeit. Und dann werd dir seiner Liebe immer wieder bewusst. Schau ihn an, lass dich von ihm mit liebenden Augen anschauen und ihr seid glücklich. Das ist die erste Liebe und Das sind Hilfen, wie wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Danke, Herr, für den Brief an die Epheser, Herr, der uns so viel zu sagen hat. Und Herr Jesus, ich möchte beten für mich selbst und für jeden, der hier in diesem Raum ist. Herr, dass du uns zurückbringst zur ersten Liebe. Herr Jesus, du hast es verdient, dass wir dir alles geben. Herr, du hast uns geschaffen, um dich zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und Herr, so oft sind wir so abgelenkt oder ja so mit unseren Gedanken bei so vielen anderen Dingen als bei dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zurückbringst, Herr, zur ersten Liebe. Danke, Jesus, dass du uns das schenken willst. Und Herr, lass uns verstehen, wie sehr du uns liebst, damit wir erfüllt werden, Herr, zur ganzen Fülle Gottes. Amen.